Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. So sei es. Etliche von uns haben freiwillig oder unfreiwillig eine Fremdsprache gelernt. Manche mit Erfolg, manche mit weniger Erfolg. Wenn wir unsere Muttersprache lernen, merken wir gar nicht, dass es so etwas wie eine Grammatik gibt. Mit 3 oder 4 Jahren beginnen Kinder komplexe, verschachtelte Sätze mit Hauptwörtern, Substantiven, mit Tätigkeitswörtern, Verben und mit Verhältniswörtern, Präpositionen zu bilden. So wie Jungvögel, die schon früh fliegen lernen, ohne jemals irgendwie die Gesetze der Aerodynamik verinnerlicht zu haben oder studiert zu haben. Verinnerlicht haben sie. Doch wenn wir eine Fremdsprache lernen, dann müssen wir schon ein wenig Grammatik lernen. Wenn wir einen guten Lehrer oder Lehrerin haben, bringt er uns oder sie uns Kniffe bei, wie wir uns einprägen können, wie die neue Sprache funktioniert. Die frühe Christenheit hatte viele kleine Regeln. Wenn man sich mit dem christlichen Lebensstil als eine Art Sprache mit einer eigenen Grammatik vorstellt, kann das tatsächlich helfen zu verstehen, was Lehrer wie Paulus zu tun versuchen. In unserem natürlichen Leben lernen wir eine Art Muttersprache des Verhaltens. Wir beobachten, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wie das mit der Erziehung ist. Die ganze Erziehung taucht nichts, weil Kinder sowieso einem alles nachmachen. Wir beobachten, was unsere Familien, unsere Freunde tun. Und dann gehen wir davon aus, dass wir uns entsprechend verhalten sollen, weil wir haben es ja so erlebt. Und wenn wir mit Menschen aufwachsen, die sich gegenseitig anschreien, die Gewalt als Mittel der Streitschlichtung einsetzen, nehmen wir an, dass man sich so verhalten soll. Und wenn wir sehen, wie Menschen sich betrügen und belügen, halten wir das auch für uns ganz normal. Wenn Menschen in einem Umfeld freundlich, rücksichtsvoll sind, steht die Chance gut, dass wir uns dieses Verhalten aneignen und so weiter. Doch nehmen wir mal an, es gibt andere Verhaltenssprachen, andere Grammatiken. Wie sollten wir die lernen? Wie können wir die verinnerlichen? Super wäre es natürlich, wenn wir beim Sprechen an den Punkt kommen, an dem wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass wir es einfach so tun. Also ohne uns, dass unser Gehirn immer irgendwie noch mit der Frage gequält ist, welches Wort wir jetzt gebrauchen oder wie der Zusammenhang der Grammatik jetzt eigentlich richtig wäre. Und ich denke, mit zunehmender Übung werden diese Regeln sozusagen zur zweiten Natur. Wir verinnerlichen sie. Wir sagen auch, sie gehen in Fleisch und Blut über. Und das ist auch das Ziel beim Erlernen der neuen Sprache des christlichen Lebensstils. Und für die meisten von uns handelte es sich ja tatsächlich um eine neue Sprache. Wie auch für die Menschen, die damals zum Beispiel durch den Apostel Paulus Christen geworden sind, das heißt, sich zu Jesus Christus als ihren Herrn bekehrt hatten. In dieser Woche werden wir uns im Rahmen der Allianz Gebetswoche mit dem gleichfolgenden Text aus 1. Thessalonicher 5 auseinandersetzen. Wir werden ins Detail gehen in dieser Woche. Und ich habe gedacht, dass ich uns heute sozusagen einen Einstieg in diese Woche bereite, dass all die einzelnen Themen in dieser Woche sozusagen wie Samen auf einen gut vorbereiteten Nährboden fallen. Es war sein erstes Mal. Das erste Mal hatte Paulus an die kleine Gemeinde in Thessaloniki geschrieben. Das erste Mal hatte Paulus einen Brief verfasst. Jedenfalls kennen wir keine ältere Post von ihm. Das erste Mal hat überhaupt ein Christ etwas schriftlich festgehalten. Jedenfalls hat man bis heute keine älteren Texte im Neuen Testament gefunden. Nicht zum ersten Mal dachte Paulus daran, dass er sowas wohl zum letzten Mal macht. Denn Paulus erwartete unmittelbar, dass Jesus wieder erscheint. Jedenfalls noch zu seinen Lebzeiten. Wenn ich mir etliche unserer Lieder anschaue, ist im letzten Vers oft die Rede von, wenn ich dann hinübergehe, wenn dann meine Zeit gekommen ist, wenn die Tage verbleichen oder so. Also dann denke ich immer, okay, die Liedautoren denken alle daran, dass sie sterben werden, ganz eines natürlichen Todes und dann irgendwann nach diesem natürlichen Tod auf ihre Auferweckung Jesu warten. Das war bei Paulus nicht so. Das war bei den ersten Christen nicht so. Die haben gedacht, Jesus kommt zu ihren Lebzeiten wieder und er wird sie auferwecken. Also er wird sie emporreißen, wie er selber in den Himmel aufgefahren ist. Paulus schrieb an diese Gemeinde in Thessaloniki. Er hoffte, dass Jesus zu Lebzeiten wiederkommt. Und er war sich ziemlich sicher, dass er das erleben wird. Denn Paulus lebte auch so, sehr gefährlich. Er wurde verfolgt und es war alles andere als sicher, Wochen, Monate, Jahre in seiner Form durch das Römische Reich zu reisen. Auch deshalb musste er jederzeit mit seinem eigenen Ende rechnen, vielleicht auch sehr plötzlich. Jedenfalls, wenn er sein neues Leben als Christ realistisch betrachtete. Und so kommt es, dass Paulus in seinem ersten Brief schon etwas wie letzte Worte verfasst. Und ich lese aus seinem Brief, aus dem ersten Brief an die Thessalonicher aus dem 5. Kapitel ab Vers 12. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich. N.T. Wright übersetzt, hört nicht auf zu feiern. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, dass ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Betet auch für uns, liebe Brüder. Als ich hier reinkam, sagte mir jemand, ich habe den Text gelesen, den du in der Samstagsmail geschickt hast. Da hast du dir ja was vorgenommen. Da kann man ja zu jedem Vers eine Predigt machen. Stimmt. Diese Möglichkeit haben wir in dieser Woche an den Abenden zu jeder dieser Themen einen Input zu hören, vielleicht keine ganze Predigt, vielleicht bei manchen schon. Genau, auf jeden Fall, die Möglichkeit besteht, an diesen Abenden diesen Text intensiver zu betrachten. Diese Liste, die hat es in sich. Es erinnert mich irgendwie an einen Katalog. Und was wir da lesen, ist so bunt und so vielfältig. wie in einem dicken, dicken Katalog. 14 Ermahnungen springen einen da staccato-mäßig an. In Fachkreisen spricht man tatsächlich von einem Katalog. Die Bibelstelle ist ein sogenannter Tugendkatalog. Und da liegt es gar nicht fern, damit umzugehen wie mit einem richtigen Katalog. Ich suche raus, was mir gefällt, die anderen überblätter ich und dann bestelle ich mal. Allerdings glaube ich nicht, dass das im Sinne des Apostels Paulus gewesen wäre. Er hat nämlich keinen Katalog zum Aussuchen geschrieben, sondern er hat mit dem, was er geschrieben hat, den Thessalonichern ein Angebot gemacht. Ein Angebot, das es nur im Komplettpaket gibt. Alles oder nichts. Paulus schreibt der Gemeinde in Thessaloniki: Bitte befolgt diese meine Ratschläge. Und wenn wir diesen Text als Predigttext hier in Querum hören, dann liegt es nahe, dass es auch für uns als Christen gelten könnte. Oder sollte? Jedem Einzelnen von uns, dir und mir, und irgendwie kriegt da so ein Gefühl in mir hoch, dass ich mich erstmal völlig überfordert fühle, wenn ich all diese Imperative, diese Befehlsformen in Staccato-Form irgendwie auf mich einknallen. Wie soll ich das alles schaffen? Wie kann ich dem Ganzen Herr werden? Und deswegen habe ich mir diese Verse ein bisschen länger angeschaut. Da sitzt Paulus also höchstwahrscheinlich in Korinth, wo er sich letztlich 2 Jahre aufgehalten hat, und er schreibt seiner Gemeinde in Thessaloniki, die von ihm, dem sogenannten Heidenmissionar, gegründet wurde, einen Brief. Silas und Timotheus sind Mitarbeiter an seiner Seite und weiß nicht, ob sie auch Gedanken von sich damit reingebracht haben. Interessant, dieser ganze Thessalonicher Brief hat keine theologischen Abhandlungen über Rechtfertigung und all diese Dinge, die er jetzt im Römerbrief zum Beispiel ausbreitet oder im Epheserbrief. Es ist wirklich ein junger Brief, der Brief eines jungen Christen mit überhaupt nicht diesen theologischen Geschichten, die er sonst in anderen Briefen verfasst hat. Ein sehr persönlicher, natürlich an eine Gemeinde gerichteter Brief. Wie schon gesagt, es handelt sich um den ältesten erhaltenen Brief des Paulus und somit auch um das älteste Textzeugnis des ganzen Neuen Testamentes. Sozusagen die früheste Urkunde des entstehenden christlichen Glaubens, vermutlich so im Jahre 50 nach Christus. Von einer griechischen Stadt, Korinth, in eine andere, Thessaloniki, wurde dieser Brief geschickt und in ihm dokumentiert sich der Übergang des christlichen Glaubens nach Europa, weil vorher war er ja eben nicht in Europa, sondern im Bereich Palästina. Paulus schreibt für eine ganze Gemeinde. Die sind nicht alle miteinander verwandt. Manche kennen sich vielleicht gar nicht oder nur oberflächlich, so wie das bei uns auch der Fall ist. Und Paulus schreibt das erste Mal. Aber er denkt, es sei das letzte Mal und deswegen muss alles gesagt werden. Es muss alles reingepackt werden. Es muss alles genau, damit sie auch ja nichts vergessen. Er ist besorgt um die Gemeinde. Er bringt in seinen letzten Sätzen dieses ersten Thessalonicher Briefes nicht nur hart, aber herzlich alle notwendigen Ermahnungen unter. Und dann auch noch ein kleines Glaubensbekenntnis. Mehrere Ansagen, was Gottes Wille ist und wie Gottes Charakter sich vorzustellen ist. Dann noch ein pathetisches Segenswort und jede Menge Hoffnung für die kommende Zeit und für die kommende Welt. Die Gemeinde in Thessaloniki wird für ihren vorbildlichen Glauben am Anfang des Briefes gelobt. Der Apostel dankt für die Aufnahme des Evangeliums in dieser nordgriechischen Stadt. Es gilt, sie zuzurüsten, um nicht vor künftigen Ereignissen überrascht zu werden. Und deshalb empfiehlt Paulus auch, diesen Brief anderen Christen vorzulesen, und hat sich ja bewahrheitet, über die 2000 Jahre hinweg ist dieser Brief überall gelesen worden. Er empfiehlt den Brief, dass sich die Christen mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung kleiden sollen. Dann sind sie auf die kommenden Dinge ebenso gut vorbereitet, denn in Zukunft sollen sie sich in der Treue bewähren, die sich schon bisher bei Ihnen gezeigt hat oder die Sie sogar ausgezeichnet hat. Ganz am Schluss packt er noch einige Worte als Gastgeschenke hinein. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Er hat offenbar einen ganzen Vorrat oder einen ganzen Köcher voll mit Ratschlägen oder Maximen. Achtet die sich unter euch mühen, tröstet die Kleingläubigen, tragt die Schwachen. Wie sind diese Sprüche am Ende des Briefes einzuordnen? Sind das tatsächlich Ermahnungen? Mir erscheinen sie eher so wie gute Worte, kleine ethische Rationen aus einer paulinischen Hausapotheke. Haltet Frieden untereinander und meidet das Böse in jeder Gestalt. Kürzer und klarer kann es nicht gesagt werden, worauf es ankommt, bei uns zu Hause und in der ganzen Welt. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Das alles ist wunderbar, auch in unserer Gemeinde zu gebrauchen. Für die Aufbrüche ins Leben, für die Neubesinnung auf das, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Die Jahreslosung aus dem Vers 21. Das alles spricht er den Seinen zu, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese kurzen Schlaglichter sind der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es sind Segensgrüße, so wie wir Kinder aus dem Haus zur Schule schicken. Kommt gut an, kommt gut wieder. Pass auf die Straße auf. Bei der Kreuzung, du weißt Bescheid. Und wir winken und sprechen in Gedanken, bleib bewahrt. Ich denke, das neu zu lernen, sich trauen, auch solche Gedanken auszusprechen, das wünsche ich mir. Einen neuen Aufbruch in eine kommende Zeit, so wie Paulus aufgebrochen ist, seine Reisen machte und auch hilfreiche Briefe schrieb. Ein Aufbruch, in dem wir die frohe Botschaft Gottes anderen schenken. Nicht nur in großen Reden, sondern vielleicht mit vielen kleinen Trostworten, liebevollen Sätzen, die gut tun und helfen. In denen schon die große Liebe Gottes enthalten ist. Der ganze Glaube an Jesus Christus und die tragende Hoffnung auf dem Weg in die Ewigkeit. Also das, was er auch im Korintherbrief, 1. Korinther 13, geschrieben hat über die Liebe, den Glauben und die Hoffnung. Auch das findet sich hier schon im Thessalonicher Brief wieder. Meist sind es Worte, die trösten oder die wachrütteln, die helfen oder die gutes Geleit geben. In den Orten des Lebens, in den Begegnungen mit Menschen im Urlaub und im Alltag und bei der Arbeit und darüber hinaus. Miteinander unterwegs sein, auf dem Weg in die Zukunft Gottes, in der Gemeinde ist dies vielleicht das Wichtigste. Es gilt aber auch, ich sag's mal, in Unternehmen und Betrieben, in denen Menschen arbeiten und ihr Geld verdienen. Sicherlich noch einmal anders, aber ohne Worte und ohne Zeichen der Orientierung und der Verbundenheit wird es dauerhaft auch dort übler zugehen. Und für unsere Welt bleibt es eine Aufgabe, die wir Christen mit vielen anderen Menschen verantwortungsvoll angehen, mit allen, die hilfreiche Worte kennen, sie auf der Zunge tragen und dann auch aussprechen. Es sind Segensworte aus dem christlichen Reisegepäck nach Anlass und Situation zusammengestellt und ein Leben lang weiterentwickelt. Also lest gerne diese Verse am Ende des 1. Thessalonicher Briefs, Kapitel 5, für euch noch einmal durch und verinnerlicht sie. In ihnen ruft Gott durch uns in seine Zukunft. Diese seine und unsere Worte sind es, die dann Kraft geben, Mut und Stärke zusprechen, zu Leuchttürmen werden in unruhigen Zeiten im Meer, zu Geist vom Himmel, zum Kompass der Seele. Und wir tragen sie an unserem Leib, wir hüten sie in unserem Herzen und wir führen sie auf der Zunge. Ganz am Anfang erschienen uns diese Worte aus dem Brief an die Thessalonicher wie so ein bedrohlicher Katalog von christlichen Vorschriften. Aber wir haben gemerkt, es ist viel eher eine Anleitung. Eine Anleitung, wie wir als Christen hilfreich tätig sein können. Zuallererst können wir uns auf diesen kontinuierlichen Pegelstand der Liebe Gottes verlassen. Er ist es, auf den Verlass ist. Und dann sollten wir auf unseren persönlichen Glauben achten und ihn pflegen, so schreibt es Paulus. So sind wir fähig, mit der Fülle der Fröhlichkeit und der Dankbarkeit zu den Schwachen die Stärke zu tragen, zu den Verzweifelten den Trost, die Versöhnung zu den Übeltätern und vieles mehr. Paulus hat an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben, beim ersten Mal nur an die Menschen dort. Jedenfalls hat er sich das so vorgestellt. Und wirklich, das, was er dann später noch, wir haben es nicht gelesen, in Vers 27 schreibt, dort ließen sie den Brief allen Brüdern, allen Geschwistern vorlesen. Inzwischen aber wird, wie gesagt, sein Brief in fast der ganzen Welt vorgelesen, seit fast 2000 Jahren, nicht nur im Römischen Reich, nein, auf der ganzen Welt. Paulus ist erst nachträglich zu einem brillanten Briefeschreiber geworden. Jedenfalls ist er für uns der Apostel, der mit Abstand die meiste Post hinterlassen hat. Und wir lesen all seine überlieferten Briefe immer und immer wieder. Wir verinnerlichen sie und das ist gut so, weil wir wollen dann nicht mehr darüber nachdenken, sondern sie sollen tatsächlich in Fleisch und Blut übergehen, dass wir dann unser Leben als Christen leben. Wir stellen fest, er hat sich gewaltig geirrt, der Paulus, was die Wiederkehr Jesu angeht. Aber wie kostbar die Zeit ist, die wir hier auf Erden haben, lehrt er uns wie kaum ein anderer. Was würden wir auf seinen Brief antworten? Was würden wir sagen, nachdem wir das gelesen haben? Ich würde Paulus zurückschreiben, glaub uns, wir haben noch nicht aufgegeben. Deine Listen, was zu tun ist, sind lang. Und im ersten Moment viel zu lang. Aber wir arbeiten dran. Wir jagen dem Guten immer noch nach, wie du es völlig richtig genannt hast. Warum? Weil wir die Hoffnung nicht aufgeben und in Hoffnung miteinander leben wollen. Die Hoffnung hält wie ein Anker tief in mir. Durch jeden Sturm halte ich fest an dir. Warum? Weil Gott, der euch berufen hat, treu ist. Er wird halten, was er versprochen hat. Ich hoffe, dass dieser Aperitif euch Geschmack gemacht hat auf das, woran wir uns in dieser kommenden Woche einlassen können. Auf das Wir des Glaubens im gemeinsamen Hören, im gemeinsamen Beten und im Einüben einer christlichen Lebenssprache. Die Hoffnung hält wie ein Anker tief in mir. Durch jeden Sturm halte ich fest an dir.